SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Salinas an diesem Freitag und einer Frage, die sich durch die Woche zieht. Wie geht es weiter an der Straße von Hormus? Am Nachmittag kam die Meldung, dass sie geöffnet wird, zumindest während der restlichen Zeit der im Libanon geltenden Waffenruhe, hieß es aus dem iranischen Außenministerium. Die Öffnung gelte für Handelsschiffe. Die Waffenruhe für den Libanon ist gestern Abend in Kraft getreten und soll 10 Tage dauern. Langfristige Antworten werden heute in Paris gesucht. Etwa 30 überwiegend europäische Staats- und Regierungschefs sollen an den Gesprächen teilnehmen. Für Deutschland ist Bundeskanzler Merz nach Paris gereist. Vertreter der USA sind nicht dabei. Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker berichtet.
Der französische Präsident Macron wirbt schon seit Wochen für einen internationalen Einsatz an der Straße von Hormus. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meeresenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlaubten. Die Mission soll rein defensiven Charakter haben. Voraussetzung ist jedoch ein Ende der Kampfhandlungen zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Bundesregierung ist offenbar bereit, Marineschiffe zur Minenräumung und Aufklärung bereitzustellen. Unterschiedliche Ansichten gibt es hinter den Kulissen anscheinend über das Mitwirken der USA bei der Absicherung der Straße von Hormus. Während die Bundesregierung auf eine militärische Einbeziehung der Amerikaner drängt, ist Frankreich dagegen.
An einer Lösung sind aber alle interessiert. Nicht nur, weil das Benzin an den Tankstellen aktuell teuer ist. Unternehmen beispielsweise blicken zunehmend pessimistisch in die Zukunft. Das zeigt eine Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. So geben 43% der befragten Unternehmen an, dass ihre Geschäfte schlechter laufen als vor einem Jahr. Ursprünglich positive Prognosen für 2026 würden durch den Iran-Krieg zunichte gemacht. Wesentlich optimistischer blickt die Wohnungsbaubranche in die Zukunft. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Februar deutlich angestiegen, um 24% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts. Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth mit den Einzelheiten.
Die Bundesregierung sieht die neuen Zahlen als Beleg dafür, dass ihre Baupolitik anschlägt. Der Bauturbo wirkt, sagt der baupolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Lutschak. Der sogenannte Bauturbo ist eine Änderung im Baugesetzbuch. Sie gilt seit dem Herbst. Dadurch können Städte und Gemeinden Planungsschritte überspringen, was für schnelleren Wohnungsbau sorgen soll. Die Opposition bremst die Euphorie. Nur weil mehr Wohnungen genehmigt würden, heiße das noch nicht, dass sich die Menschen diese letztlich auch leisten könnten, sagt die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen Steinmüller dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA gibt zu bedenken, die Rahmenbedingungen fürs Bauen seien instabil. Geopolitische Unsicherheiten, hohe Baukosten und teure Energiepreise belasteten Projekte schon in der Planungsphase.
Der Fall Colleen Fernandes hat bundesweit für Empörung gesorgt. Die Moderatorin wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen unter anderem vor, Fake-Pornos von ihr verbreitet zu haben. Doch Empörung allein reicht nicht, wenn sowas in Zukunft nicht mehr passieren soll. Neue Gesetze müssen her. Bundesjustizministerin Hubich hat heute ihren Entwurf gegen digitale Gewalt vorgestellt. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas, was sieht dieser Entwurf vor?
Zwei Dinge. Zum einen sollen künftig Dinge strafbar sein, die es bisher nicht waren. Das fängt an bei heimlichen Fotos in der Sauna oder beim Ranzoomen auf den Hintern, wenn jemand gerade vorbeijoggt, bis hin zu sogenannten Deepfake-Pornos, die mit KI erstellt werden. Wer das macht und gegebenenfalls weiter verschickt, zum Beispiel per WhatsApp, soll künftig mit bis zu 2 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Das gilt auch für Fake-Videos, die einfach falsche Tatsachen über eine Person verbreiten, um sie in Verruf zu bringen. Das neue Gesetz soll auch Cyberstalking abdecken, wenn jemand seinen Partner oder Ex-Partner zum Beispiel mit einem GPS-Tracker überwacht.
Das alles ist noch in Planung. Konkrete Beschlüsse gab es heute aber auch. Der Bundestag hat die gesetzliche Grundlage für eine neue staatliche E-Auto-Förderung geschaffen. Bis man sie beantragen kann, könnte es noch ein paar Wochen dauern. Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger erklärt, wie die künftige Förderung aussieht.
Es gibt keine einheitliche E-Auto-Prämie. Vielmehr hängt die Förderung von 3 Faktoren ab. Vom Einkommen, von der Zahl der minderjährigen Kinder in einem Haushalt und vom Fahrzeugtyp. Ich mache mal 2 Beispiele. Nehmen wir eine Familie mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 45.000 Euro. In dem Haushalt leben mindestens 2 Kinder und da entscheidet man sich für ein reines E-Auto. Kein Hybrid oder sowas, sondern ein reines E-Auto. Dann gibt es die Maximalsumme von 6.000 Euro. Bei Fahrzeugen, die nur zum Teil batteriebetrieben sind, gibt es einen geringeren Zuschuss. Eben auch hier ein Beispiel. Im Haushalt lebt ein Kind, das zu versteuernde Einkommen liegt, unter 60.000 Euro. Hier liegt der Zuschuss noch bei 3.000 Euro. Wobei die Förderung bei Hybridmodellen an bestimmte Umweltstandards geknüpft ist. Insgesamt hat der Bund 3 Milliarden Euro vorgesehen. Die könnten für die Anschaffung von rund 800.000 neuen Fahrzeugen reichen, schätzt man im Bundesumweltministerium.
Und aus eben diesem Ministerium kommt ein weiteres Vorhaben, um dem Klima was Gutes zu tun. Und zwar soll mit Hilfe eines milliardenschweren Förderprogramms die klimaschonende Bewirtschaftung von Mooren attraktiv gemacht werden. Das Programm richtet sich vor allem an Land- und Forstwirte. Ziel ist es, trockengelegte Moorflächen wieder zu vernässen und somit den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern.
Fokus Südwest.
In Mayen in Rheinland-Pfalz gedenken die Menschen am Abend dem verstorbenen Schauspieler Mario Adorf. Der in Mayen aufgewachsene Adorf war Ehrenbürger der Stadt. Neben dem Gottesdienst gibt es noch weitere Erinnerungsaktionen. Martina Gonser berichtet.
Am Sonntag zeigt das Corso-Kino in Mayen den Film Der letzte Mensch. Den Film hatte er kurz nach Erscheinen vor 3 Jahren noch persönlich in Mayen vorgestellt. Der Eintritt ist frei, Karten müssen aber vorab reserviert werden. Im Rathaus und in den Seniorenheimen der Stadt sind Kondolenzbücher ausgelegt. Mario Adorf ist am 8. April im Alter von 95 Jahren in Paris verstorben. Er soll nach Angaben seines Managements in Saint-Tropez beerdigt werden.
Trier gilt als die wohl älteste Stadt Deutschlands. Für Besucher gibt es viel zu entdecken, allen voran alte römische Bauten wie die Porta Nigra, die Kaisertherme und die Basilika. Wer Trier also mal besuchen will und plant, in einem Hotel zu übernachten, muss ab Juli eine höhere Bettensteuer zahlen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Beherbergungssteuer für Hotelübernachtungen gilt seit 2018 und liegt aktuell bei 3,5%. Jetzt soll sie erst auf 4 und dann auf 4,5% steigen. Mit der Steuer hat Trier im vergangenen Jahr fast 2 Millionen Euro eingenommen. Irgendwo unterkommen, vor allem wenn man sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet, das ist wichtig. In Mainz-Bingen eröffnet der DRK-Kreisverband jetzt eine neue Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Sarina Fischer mit den Einzelheiten.
Depressionen, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen. Immer mehr junge Menschen leiden daran. Manche können deswegen nicht in ihrem häuslichen Umfeld bleiben. In der neuen Jugendhilfeeinrichtung in Mainz sollen sie ein Zuhause auf Zeit finden. Für rund 300.000 Euro hat das DRK ein Verwaltungsgebäude in der Mainzer Innenstadt umgebaut. Mit Jugendzimmern, Bädern, einer Küche und einem weiteren Gemeinschaftsraum. Im Mai sollen hier die ersten Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren einziehen. Betreut werden sie in 2 Wohngruppen rund um die Uhr von DRK-Beschäftigten.
Auch in Ellwangen in Baden-Württemberg sollen Gebäude umfunktioniert werden. Und zwar Teile der ehemaligen Reinhardt-Kaserne. Was nicht vom Militär gebraucht wird, kann die Stadt für ein neues Wohngebiet nutzen. Nicht mehr nutzen kann ein Freiburger seinen bisherigen Parkplatz, denn die Stadt hat ihn platt gemacht. Dagegen hat der Mann geklagt, weil es jetzt zu wenige Parkplätze im öffentlichen Raum gäbe. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Klage abgewiesen. Nico Rein berichtet.
Es ging bei der Klage um eine Straße im Freiburger Stadtteil Viere und die Frage, darf die Stadt dort Parkplätze, auf denen seit Jahrzehnten Autos stehen, einfach streichen? Die Stadt sagt, ja, denn dort haben viele Autos auf dem Gehweg geparkt, das wurde lange geduldet, ist aber eigentlich verboten. Und um den Gehweg barrierefrei zu machen, hat die Stadt vor einem Jahr rund 15 Parkplätze in der Straße entfernt. Der Anwalt des Klägers, der will trotzdem weiterziehen, notfalls sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht.
Und sonst so?
Stirbt die Faszination für Dinosaurier wohl niemals aus. Wie auch, wenn selbst heute noch Überreste gefunden werden. So passiert in Argentinien. Ein Schafshirte hat auf seiner Farm die Entdeckung gemacht. Knochen von einem 155 Millionen Jahre alten Dino. Forscher aus Deutschland und Argentinien waren natürlich schnell vor Ort und konnten mehr als 30 Hals-, Rücken- und Schwanzwirbel, mehrere Rippen und Bruchstücke des Beckens ausgraben. Sie schätzen, dass der Langhals-Dino bis zu 20 Meter lang war. Auch der Fundort auf der Südhalbkugel ist für die Forscher was Besonderes. Der Fund liefert wichtiges Vergleichsmaterial zu bisherigen Erkenntnissen und sichert damit wohl auch, dass die Faszination für Dinosaurier auch in Zukunft weiterlebt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.